Herzlich willkommen bei Aircast, dem Podcast von Korrektiv. Und wir sprechen heute mit Anders Levermann, der ist Professor für Klimadynamik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der Hintergrund ist der, dass wir von Korrektiv im vergangenen Jahr eine Datenrecherche veröffentlicht haben, an der zu sehen ist, dass unsere Meeresspiegel eigentlich schon seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts kontinuierlich steigen.
Herr Levermann, wir haben im vergangenen Jahr von Korrektiv über steigende Pegelstände im, letztendlich muss man sagen, vergangenen Jahrhundert berichtet und haben festgestellt, dass überall auf der Welt eigentlich schon seit Jahren der Meeresspiegel steigt. Kann man ungefähr sagen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt der Klimawandel schon begonnen hat?
Der hat schon begonnen, natürlich. Der Klimawandel ist voll im Gange. Wir haben seit den letzten 100 Jahren 1 Grad Erwärmung beobachtet. Und haben diese und werden in den nächsten 30, 35 Jahren noch 1 Grad Erwärmung haben. Sie sehen daran auch schon, dass sich der Klimawandel beschleunigt hat. Das ist ja jetzt erstmal die globale Mitteltemperatur, also unser Indikator für den Klimawandel. Die tatsächlichen Klimawandelfolgen sind dann natürlich divers und einer davon ist der Meeresspiegelanstieg. Die Physik ist hier auch ganz einfach. Die ist natürlich im Detail dann vielleicht komplex, aber warmes Meerwasser, wärmeres Meerwasser dehnt sich aus, genauso wie warme Luft sich ausdehnt. Also wenn da kein Salz drin wäre, wäre es eine andere Sache. Das ist nur für die Experten im Hintergrund. Aber und Eis schmilzt, wenn es wärmer wird. Und das ist der Grund, warum der Meeresspiegel seit 100 Jahren ansteigt. Das liegt schon an unserer Erwärmung. Aber das richtig Interessante am Meeresspiegel ist eben diese unglaubliche Nachhaltigkeit, mit der der ansteigt. Das heißt, er wird noch für viele Jahrhunderte bis Jahrtausende ansteigen.
Ja, da werden wir dann wahrscheinlich auch eine Beschleunigung haben jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, also wir können über den Meeresspiegelanstieg selber, kann man sehr, sehr viel sagen. Da ist wirklich eine ganz wichtig für die Gesellschaft wichtige Dynamik drin. Und zwar ist es so, dass wir pro Grad Erwärmung etwa 2,5 Meter Meeresspiegelanstieg bekommen. Aber das dauert sehr, sehr lange, bis der sich ganz ausgebreitet hat, also bis der ganz hochgegangen ist. Das ist einer der Gründe, warum der Weltklimarat die Aussage, dass der Meeresspiegel noch über viele Jahrhunderte ansteigen wird, mit dem schärfsten Prädikat quasi versehen hat, nämlich mit virtually certain, praktisch sicher.
Ah, okay.
Und das liegt einfach daran, weil wir haben jetzt erst in Anführungsstrichen 20 Zentimeter Meeresspiegelanstieg in den letzten 100 Jahren gesehen, haben schon 1 Grad Erwärmung und wissen, da kommen noch 2,5 Meter.
Ja, okay.
Daran sehen Sie diese unglaubliche Dimension des Ganzen. Und das liegt eben daran, weil Sie erwärmen, unter anderem zum Beispiel, weil Sie erwärmen den Ozean an der Oberfläche und langsam wird diese Erwärmung nach unten durchgemischt. Aber der Ozean ist im Mittel 3 Kilometer tief. Das heißt, das dauert ja Jahrhunderte, bis der Ozean voll ist.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also die Hälfte, 90% der Energie, die wir gerade mit Treibhausgasen einfangen, die geht tatsächlich in den Ozean. Ja, nur die, also mehr als 90%. Und nur der Rest erwärmt tatsächlich die Atmosphäre weiter. Und das mit den Eisschilden, ne? Grönland ist 3 Kilometer hoch, das ist der Eisschild. In der Antarktis sogar teilweise 4 Kilometer, auch 3 im Mittel. Das sind riesige Eisklötze. Ich versuche mir das manchmal vorzustellen, weil ich an der Antarktis forsche, wie hoch 3 Kilometer in die Höhe ist.
Mhm.
Und
okay.
Das ist nichts, was wir je gebaut haben, sagen wir mal so. Ne?
Ja. Ist das denn?
Und das dauert natürlich eine Zeit, bis da die Erwärmung ganz zugeschlagen hat und das Eis, was tatsächlich eine Graderwärmung nicht überlebt, auch tatsächlich weg ist. Aber das kommt.
Ja. Wo Sie gerade gesagt haben, es dauert alles sehr lange. Wenn man sich die Anstrengungen der Regierung zurzeit anguckt, hat man auch das Gefühl, dass die sehr lange brauchen, um zu verstehen, was da passiert, beziehungsweise Gegenmaßnahmen oder überhaupt Maßnahmen zu ergreifen. Ist
ja,
das so, dass Sie,
also
dass Sie da frustrierend dicke Bretter bohren müssen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Sieht das dann in den Fachministerien schon wiederum anders aus?
Nee, sieht tatsächlich nicht anders aus, aber man muss sich so ein bisschen an diese Zeitskalen gewöhnen. Also ich mache das jetzt seit 15 Jahren, die Klimaforschung, und spreche eben auch im Bundestag und vor Industrievertretern im EU-Parlament, im UNO und so weiter. Also ich versuche das schon auch herauszustellen, was wir da rausgefunden haben. aber für mich ist 15 Jahre meine ganze Arbeitszeit bisher. Und das ist natürlich sehr, sehr lang. Und wenn ich dann in Legislaturperioden denke, sind das auch schon einige. Im Rahmen des Klimaproblems ist das natürlich eine kleinere Zeitspanne. Und das soll um Gottes Willen nicht heißen, dass wir ja noch Zeit haben, weil wir haben tatsächlich keine Zeit mehr. Man muss sich nur immer gut auspendeln zwischen dem Gedanken, wir sind panisch und wir haben schon, es ist eigentlich schon alles zu spät und wir können es eh nicht mehr schaffen und wir haben noch Zeit.
Weil Zeit ich würde jetzt mal ganz provokant fragen, was fällt Ihnen denn für die Arbeitszeit in den vergangenen 15 Jahren, die Sie hatten, ein, was denn in Deutschland entschieden worden ist, was das letztendlich dann auch auf eine ganz lange Zeit besser machen könnte?
Naja, das ist tatsächlich in Deutschland schwierig, denn die großen, wir haben auch natürlich in Deutschland als Teil der Welt eine ganze Reihe von Dingen erreicht, unter anderem das Pariser Klimaabkommen. Ja, okay. Das hat halt 22 Jahre Verhandlungen gebraucht. Das muss man sich auch mal klar werden, für kein anderes Thema der Welt haben sich 22 Jahre hintereinander die Staats- und Regierungschefs der Welt immer wieder regelmäßig im Dezember oder jetzt im November getroffen, um das Problem zu diskutieren. Das sind schon unglaubliche okay. Anstrengungen auch, die man da sagen muss. Und natürlich, als ich angefangen habe mit Klimaforschung aus der theoretischen Physik kommt, hatten wir 0,8 Grad Erwärmung, da hätte man die 1,5 Grad Erwärmung noch halten können. Die jetzt auch in Paris gefordert wurde. In Paris wurde auch gefordert, deutlich unter 2 Grad, und das ist die eigentlich jetzt noch machbare Marge.
Das ist aber auch so eine magische Marke, ne?
Das ist für viele Leute magische Marke. Nun bedeutet es nicht, dass wir danach, wenn wir die reißen sollten, dass es dann egal ist. Weil wenn wir wirklich keine Klimaschutzmaßnahmen machen, dann kommen wir auf 5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Und wenn wir weiter Kohle verbrennen, dann kommen wir auf 10 Grad 100 Jahre später und auf 15 Grad 100 Jahre danach. Und das sind Temperaturen, die der Planet noch nie gesehen hat. Auf jeden Fall nicht seit es Menschen gibt. Aber eben auch nicht, das haben, glaube ich, nicht mal die Dinosaurier gehabt, da sind wir nicht ganz sicher.
Wenn Sie das so gesagt haben, muss man denn dann vielleicht eventuell hoffen, dass die Wirtschaft, die ja zum Teil zumindest Einsicht zeigt, ich erinnere mich, vor der Bundestagswahl haben einige Unternehmen gesagt, bloß nicht an den Zielen wackeln, das versaut uns die Planungssicherheit und eventuell verursachen ja die Klimafolgen auch höhere Kosten. Wenn ich an die Risikoversicherer denke, die könnten da ja warnen. Ist es so, dass man in der Wirtschaft mittlerweile begriffen hat oder eventuell auch Initiativen ergreift, die unterstützend wirken?
Das mit diesen Kosten ist so ein bisschen eine schwierige Sache. Ich will das nur sagen, das kann man nicht so leicht klar machen. Ne? Wenn Geld bezahlt wird für was, dann bekommt es ja jemand anders. Ne? Also ja, Kosten gibt, Sie haben aber recht, es wird natürlich viel diskutiert, aber da muss man sich auch immer mal zwischendurch wieder klar machen, was das denn heißt. Also Kosten des Klimawandels treten eigentlich nur dann ein, wenn wir tatsächlich Wachstumsverlangsamung haben. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine gesamte Wirtschaftsform umschwenken von einer auf eine andere, dann ist im Allgemeinen damit Innovation und Wachstum verbunden. Also als wir umgeschwenkt haben von den Schreibmaschinen auf die Computer, da war das nicht schlecht für die Wirtschaft. Okay. Und natürlich haben damals die Schreibmaschinenhersteller gelitten, so wie jetzt die Kohlekraftwerke leiden werden, wenn sie denn nicht umschwenken auf die neuen Energien. Aber es gibt ein ganz klares, und das meine ich jetzt nicht, es ist politisch wahrscheinlich, aber es gibt da wirklich eine ganz klare gute Seite der Geschichte und eine falsche Seite der Geschichte. Das muss man leider einfach sagen. Und es geht um die Kohle, ne? Also das ist das Entscheidende. Das okay. geht, die Leute denken immer, ich darf kein Auto mehr fahren und so. Wir müssen alles wegkriegen, früher oder später. Aber das große, große Brett ist die Kohle. Und das ist den Leuten häufig nicht klar. Denn die Menge an Öl und Gas auf der Erde sind tatsächlich begrenzt. Wir müssen das auch verringern. Wir müssen irgendwann auf Null kommen. Aber die Kohle ist genug da, um den Planeten 15 Grad wärmer zu machen, nicht Öl und Gas.
Ja, nur sind die Sondierungsergebnisse in dieser Sache jetzt ja nicht besonders gut gewesen, was den Klimaschutz angeht.
Nee, das ist tatsächlich, das muss ich mal sagen, ich sage mal im Allgemeinen, Klimaforscher stellen keine Forderungen. Und das, da halte ich mich auch dran, weil ich bin kein in irgendeiner Form gewählter Vertreter. Ich habe kein Mandat von einer NGO oder von irgendwas, sondern ich bin Informierender. Aber was ich sagen kann ist, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, und zwar global, müssen wir in den nächsten 20 Jahren weltweit aus der Kohle raus. Und das bedeutet, in Deutschland, man kann über Autos und hin und her sprechen, aber wer sagt, er geht nicht aus der Kohle raus, der kann nicht sagen, dass er Klimaschutz macht. Das ist eine ganz banale Sache. Kohleausstieg ist zwingend notwendig für Klimaschutz.
Wir haben gerade eben über Geld gesprochen. Haben Sie gesagt, ja gut, das Geld ist nie weg, verstehe ich. Allerdings ist jetzt ja Anfang, Mitte Januar auch eine Studie herausgekommen vom Potsdam-Institut für Klimaforschung. Da ging es um den Hochwasserschutz allerdings im Inland. Ich habe kurz drüber gerechnet, ungefähr 230 Millionen Menschen sind von starken Überschwemmungen gefährdet im Jahr 2040.
Ja, also wir haben da, das war ja unsere Studie, und wir haben da letztendlich eine Arbeit wiederholt, die auch andere Kollegen schon gemacht haben. Wir haben es ein kleines bisschen verbessert, wie das immer so ist. Man geht immer einen Schritt voran. Aber was wir tatsächlich da gemacht haben, ist, wir haben ein kleines bisschen eine neue Fragestellung reingebaut. Und zwar haben wir gesagt, wir gucken nicht bis zum Jahr 2100 und gucken uns dann an, was passiert, wenn wir keinen Klimaschutz machen und was passiert, wenn wir Klimaschutz machen, sondern wir haben uns die nächsten 30 Jahre angeguckt.
Was eine relativ kleine Zeitspanne ist. Ne?
In für uns ist das eine kleine Zeitspanne, aber für Infrastrukturbaumaßnahmen ist das genau die richtige Zeitspanne. Und das Interessante jetzt ist, dass wir als Klimaforscher schon über diese Zeitspanne feste Aussagen machen können. Und zwar, weil wir eine Trägheit im Klimasystem haben, sodass alles, was wir jetzt an Emissionen machen, also verändern, besser oder schlechter werden, erst nach 25 Jahren Wirkung zeigt. Das sagen die Leute, manche Leute sagen das ungern, weil sie immer denken, ja, dann ist ja egal, was wir machen. Das stimmt nicht, weil was wir in den nächsten 25 Jahren machen, bestimmt dann unwiederbringlich, was nach 2040 passiert. Ja? Das heißt, dann kann man nichts mehr ändern.
Es wird viele geben, die es noch erleben werden.
Genau, Kinder auf jeden Fall natürlich. Also das heißt, wir müssen jetzt diesen Klimaschutz vorantreiben, aber wir wissen mittlerweile eben auch, was gemacht werden muss, damit wir uns einfach an den Klimawandel, den wir schon verursacht haben, anpassen müssen. Und da können wir jetzt eben Vorhersagen machen für die nächsten 25 Jahre und müssen nicht mehr, was wir von uns Projektionen genannt haben, nämlich wenn wir so emittieren, dann passiert das, wenn wir so emittieren, dann passiert das. Und naja, bei den Überschwemmungen ist es ganz banal, wärmere Erde bedeutet mehr Verdunstung, bedeutet mehr Regen. Das ist schon mal eins, was klar ist.
Und ich dachte immer, warme Luft könne mehr Wasser aufnehmen.
Das stimmt auch, das ist die Nummer zwei. Das Wasser, was es aufnehmen kann, ist aber eine sehr kleine Menge. Das heißt, das muss trotzdem alles wieder runterregnen, was rausgedunstet wird. Also der Umlauf ist sehr, sehr stark. Aber das mit dem, was Sie sagen, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen, ist sehr, sehr wichtig, weil das bedeutet, es kann mehr Energie transportiert werden. Wasser, verdunstetes Wasser, ist Energie.
Ja, okay.
Viel mehr als warme Luft.
Also dementsprechend
gibt es mehr Wetterextreme.
Genau.
Und die Starkregenereignisse werden bestimmt durch die Menge an Wasser, was in die Atmosphäre passt. Und das erhöht sich mit diesem Clausius-Clapeyron-Gesetz, mit der Aufnahmekapazität des Wassers und damit mit der Temperatur. Ja, das heißt, Sie kriegen mehr Starkregenereignisse. Und deswegen erhöht sich das Überschwemmungsrisiko, und das bedeutet, wir müssen nachbessern, und das müssen wir tatsächlich jetzt schon tun, weil die nächsten 25 Jahre sind ja nach. Ja.
Gut, ich meine, wenn man an die Deiche muss, das dauert ja auch ein bisschen.
Und das passiert natürlich auch nicht erst in 25 Jahren und jetzt geht's los, sondern das wird stetig zunehmen. Und das Problem mit diesen Überschwemmungen im Inland sind immer Extremereignisse. Das ist nicht wie beim Meeresspiegel, wo man nach und nach sieht, wie der immer höher wird und darauf dann die Sturmfluten hat. Aber man sieht die Veränderung sieht man. Die bei den extremen Regenereignissen, die sieht man nicht. Wenn Sie also fragen, können Sie, wenn Sie Wissenschaftler fragen, können Sie statistisch signifikant sagen, dass wir schon eine Veränderung beobachtet haben, dann müssen wir meistens Nein sagen, obwohl wir physikalisch verstehen, ja, da kommt eine. Ja? Weil wir wissen, mehr Wasserdampf, mehr Verdunstung. Ja?
Gut,
also physikalisch verstehen wir oft mehr, als wir statistisch beweisen können. Und wenn man nach der statistischen Beweis, nach dem statistischen Beweis fragt und danach seine Deiche baut, dann ist man zu spät.
Gibt es denn
Wissenschaftler sind da viel vorsichtiger als die Bevölkerung.
Außerhalb der Öffentlichkeit, in der die Studie ja schon relativ breit dargelegt wurde, wenn ich mir die Presse angucke, dann auch Interessenten, die nochmal auf Sie zukommen und nachfragen, hört mal zu, wisst ihr denn, was wo passiert und was wo nötig ist? Merkt man das?
Ja, also wir haben da vom Bürgermeister von kleinen Ortschaften hin bis zum Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur ganz konkrete Nachfragen. Also das Bundesministerium will mit uns arbeiten, will einfach die Zahlen anschauen und konkret haben. Und die kleinen Gemeinden, die wollen das auch gerne wissen, aber das können wir leider nicht liefern, weil wir da müssen wir genauer nochmal nachmodellieren. Unsere Studie war eine globale Studie, die eben gezeigt hat, dass man in Deutschland genauso viel machen muss wie in Indien und Indonesien. Das heißt, es ist kein Entwicklungsländerproblem.
Kurze Nachfrage, sind das dann Bürgermeister aus Gemeinden gewesen, die schon mal von Hochwasser betroffen waren?
Das variiert. Also ja, okay. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie wer das nun gerade gehört hat und wie klimasensibilisiert die sind.
Ich habe in der FAZ im vergangenen Jahr einen Artikel von Ihnen gelesen. Da geht es um eine technische Lösung des Ganzen.
Nennen wir mal das böse Paper, ja, genau.
Das böse Paper. Ach, ich fand das ganz interessant. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie böse Kommentare dazu bekommen haben. Das ist natürlich der Traum des Menschen, immer durch technische Lösungen letztendlich die negativen Folgen einer Industrialisierung wieder wettmachen zu können. Ich nenne es jetzt mal, damit der Hörer auch Bescheid weiß. Es ging darum, die Möglichkeit, Meereswasser zurück auf die Antarktis zu pumpen, dort zu gefrieren, um eben den Anstieg des Meeresspiegels zu verlangsamen, zu stoppen. Haben Sie manche Kollegen schon für verrückt erklärt danach? Oder?
Ja, also das ist eine furchtbare Idee. Das ist auch
also vielleicht, Entschuldigung, wenn ich nochmal kurz dazwischen darf, es ging ja so ein bisschen, man muss das Format ja auch nennen. Das ist ja kein normaler FAZ-Artikel gewesen, sondern es ist so ein Blick in die Zukunft gewesen. Ne? Also,
ja, naja, wir haben das ja veröffentlicht in einer wissenschaftlichen Publikation und dann wurde ich gefragt, das auch nochmal für die FAZ aufzuschreiben. Das ist folgender Gedanke. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Ideen, wie man die Temperatur des Planeten runterkühlt. Das nennt man Geoengineering-Techniken und die sind alle, eine Klasse davon sagt, wir wollen das CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Da gibt es ganz viele technische Probleme. Da muss man ganz viel überlegen und es ist keine Alternative zum Klima, zur Vermeidung von Emissionen, weil die Menge, die sie dann da irgendwann rausholen müssen, wird so gigantisch, dass das einfach nicht funktioniert. Die andere ist, man schirmt irgendwie das Sonnenlicht ab. Das sind, verzeihen Sie bitte, aber das sind alles idiotische Ideen. das kann man nicht machen. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ich will nur sagen, das wird im Allgemeinen Geoengineering genannt und da bin ich sehr kritisch und deswegen wollten wir das auch gar nicht so gerne machen, diese Studie. Aber es ist folgendes, das ist jetzt eine andere, da geht es ja nur darum, den Meeresspiegelanstieg zu bekämpfen.
Und
die Frage ist, warum will man das überhaupt? Naja, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Selbst wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten und 2 Grad globale Erwärmung nur bekommen, in Anführungsstrichen nur, dann bekommen wir auf lange Sicht, und das dauert jetzt, das geht nicht in diesem Jahrhundert, sondern sogar über die Jahrhunderte hinaus, aber wir kommen dann, ohne dass wir was dagegen tun können, auf 5 Meter Meeresspiegelanstieg. Und das bedeutet, Sie können Hamburg nicht mehr halten. Das bedeutet, Sie können New York nicht halten, Kalkutta, Hongkong, Shanghai, Ho Chi Minh City, Florida. Es gibt eine ganze Reihe von Kulturerbestätten, wenn Sie so wollen. Entweder in UNESCO-Kulturerbestätten, das haben wir auch ausgerechnet, aber eben auch Weltkulturerbe, was wir jetzt in diesen Städten kreieren, als New Orleans und so, also Jazz, ja, also da muss keiner von sterben, ne? Das passiert so langsam, dass man, wenn man nicht dumm ist und da stehen bleibt, dann stirbt man da nicht von. Aber das frisst halt unser Land auf. Und da war die Frage, will man, nimmt man das in Kauf oder was macht man? Und eine Möglichkeit ist eben, man pumpt das Wasser Wasser ab auf die Antarktis. Und da können Sie gleich, da haben Sie gleich eine ganze monströse Palette von Problemen, die sich damit einhalten. Also zum einen müssten Sie, um nur das Wasser, was den Meeresspiegelanstieg von jetzt gerade, von 3 Millimetern pro Jahr, und Sie haben das ja schon gesagt, das beschleunigt sich ja stetig, aber von jetzt gerade, wenn Sie das wegpumpen wollten, bräuchten Sie ungefähr ein Zehntel der Weltenergieproduktion.
Okay. Ja?
Und das brauchen Sie in der Antarktis, in einem Gebiet, wo momentan noch niemand hin darf, außer er ist Wissenschaftler. Das ist also der einzige Kontinent der Erde, wo man nur hin darf, wenn man forscht. Ja? Das heißt, das ist unberührt. Und da bauen Sie plötzlich einen Industriepark hin. Das können Sie alles mit Windenergie machen. Also Antarktis ist auch der windigste Platz der Erde.
Okay.
Aber dann kommen Sie mit einer ganzen Reihe von anderen Problemen. Also Sie müssen das Wasser nicht nur da hochpumpen, die 4 Kilometer, sondern Sie müssen es auch noch 700 Kilometer ins Landesinnere pumpen, weil sonst ist es nach wenigen Jahrzehnten schon wieder im Ozean. Ja, wenn Sie es 1000 Jahre weghaben wollen, müssen Sie es 700 Kilometer ins Landesinnere pumpen. Und der antarktische Eisschild ist ja Schnee. Ja, das ist einfach komprimierter Schnee über die Jahrzehnte. Tausende. Das heißt, sie pumpen da plötzlich Salzwasser auf einen Süßwasserkontinent. Ja. Also da wollen wir gar nicht, das ist eine Hölle und wir sagen auch nicht, dass das gemacht werden soll. Wir wollten nur mal darstellen, eine mögliche technische Lösung, die und damit auch klar machen, was für ein enormes Problem es das gerade ist, was wir da kreieren.
Ah ja, also das heißt, man, wenn man das quasi auf dem Stand von jetzt halten will, muss man so und so viel investieren und man muss davon ausgehen, dass man damit auch ein bisher unangefasstes Ökosystem zumindest sehr verändert.
Genau, also es sollte so ein bisschen klar machen, dass wir durch den Klimawandel, den wir bereits verursacht haben und der jetzt langsam kommen wird, es gibt keine sauberen Lösungen mehr. Ne? Wir haben ein Problem kreiert und dieses Problem müssen wir an ganz vielen verschiedenen Ecken angehen. Und die erste Erkenntnis aus dieser Sache ist, wir sollten das Problem nicht wesentlich schlimmer machen, als es schon ist.
Wie hoch schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass so etwas irgendwann mal passieren wird?
Ich muss sagen, momentan ist das absolut eine absurde Idee. Ja, alle meine Kollegen, die Antarktis beforschen, hassen das natürlich. der tolle Kontinent, das ist wirklich ein toller Kontinent. Ich will nur noch mal ganz kurz sagen, ein Ökosystem gibt es da übrigens hauptsächlich am Rand.
Ja, ja, klar, das ist schon richtig.
In der Inneren, da ist es eine Wüste und da lebt auch nichts mehr. Das heißt, da machen sie nicht so wahnsinnig viel kaputt, aber am Rand natürlich machen sie was kaputt, was gar nicht. Nee, aber das wird tatsächlich die Frage sein, ob wir irgendwann diese 5 Meter hohen Wände um unsere Küstenstädte bauen.
Wenn wir das hier in Europa und in Nordamerika und in Teilen Asiens uns leisten können, hohe Wände zu bauen, das führt ja dann wiederum dazu, dass der Meeresspiegel noch weiter steigt, oder nicht? Sprich, wenn ich dann in Bangladesch sitze, freue ich mich nicht unbedingt, wenn hier die hohen Wände stehen. Oder ist
ja,
das
also,
nicht so viel
ich glaube, wenn
Kubikmeter Wasser?
Dann stört das erstmal nicht die anderen, also erhöht den Meeresspiegel woanders erstmal nicht, es sei denn, wir machen das mit Kohle, die Energie, die wir da brauchen oder so, aber Sie haben natürlich recht, es wird einfach dann nach irgendeinem bestimmten Schlüssel bestimmt, was wir dann schützen und was wir dann nicht schützen. Also das US Army Corps of Engineers, das ist sozusagen der technische Hilfsdienst der Vereinigten Staaten, die haben schon gesagt, die Florida Keys werden wir nicht halten können. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das finde ich schon eine ziemlich bemerkenswerte Aussage, dass eine US-Verwaltung, eine US-Administration, die ja jetzt zum Beispiel von Donald Trump geleitet wird, dass die einfach sagt, wir werden amerikanischen Boden aufgeben.
Ja. Ah, okay.
Also wenn das, ich weiß nicht, erinnern sich wahrscheinlich an die Falklandkriege,
ja.
Falklandinseln damals, da hat England wegen Inseln weit weg von ihrer Heimat einen Krieg geführt.
Ja.
Ich denke, wenn jetzt irgendjemand käme und sagt, den Amerikanern sagen würden, ach, wisst ihr was, wir nehmen mal eure Florida Keys, das ist jetzt unseres, da gäbe es Probleme. Ja? Aber dem Klimawandel kann man das übergeben. Also das ist schon interessant. Ich will da nur mal diese Tragweite nochmal klar machen.
Wie nehmen Sie das manchmal persönlich, wenn ich das fragen darf? Wenn Sie so dicke Bretter bohren müssen, sind Sie irgendwann mal frustriert?
Nein, wir haben so viele, für mich ist es einfach eine Herausforderung. Also ich mach auch wahnsinnig gerne meinen Job, weil ich einfach gerne Dinge rausfinde. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist schon einer der tollsten Berufe, die man haben kann, dass man das nun gerade mit was macht, wo wo die Erde so drunter leidet und die Menschheit, das ist natürlich der negative Teil. Aber wir sind ja nicht die, die verantwortlich sind für den Klimawandel, sondern also natürlich ich genau als Privatperson, genauso wie jeder andere in Deutschland. Aber wir, es ist, denn man kann schon sagen, es ist besser, wir finden es raus und informieren die Welt, als wenn wir es nicht rausfinden. Ich bin darüber nicht deprimiert. Ich denke, bin auch relativ optimistisch, dass wir das schaffen. Aber es steht wirklich, wir müssen das jetzt angehen. Es kann nicht sein, dass wir den Kohleausstieg weiter verschieben. England hat schon den Kohleausstieg beziffert, wann sie den machen. Frankreich hat es schon getan. Natürlich Norwegen, Schweden und so weiter. Norwegen nicht, Schweden und so weiter. Bestimmte Länder haben gesagt, sie gehen aus dem Verbrennungsmotor raus. Also es ist ganz, ganz viel Bewegung gerade drin. Im letzten Halbjahr habe ich ganz viel zur Automobilindustrie gesprochen, weil die gerade auch viel Bewegung weltweit spüren. China hat gesagt, sie gehen aus dem Verbrennungsmotor raus. In naher Zukunft, haben sie gesagt. Also keiner weiß so genau wann. Also da ist wahnsinnig viel Bewegung drin und ich glaube auch, dass sich dass wir letztendlich auf Null Emissionen kommen. Die Frage ist nur, ob das schnell genug passiert.
Das ist dann letztendlich die Forderung, die man vor sich hertragen sollte.
Ja, also wir müssen das einfach schaffen, ohne dass die Menschen. Also ich weiß, das ist kontrovers, aber meiner Auffassung nach kann man das nicht mit Verzicht lösen. Also wir können darüber diskutieren, ob wir ein anderes Wirtschaftssystem brauchen und all diese Dinge, das können wir machen, aber das Klimaproblem muss so schnell gelöst werden, dass es in diesem System noch gelöst werden muss. Das muss nämlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren gelöst werden. Und es ist immer relativ eindeutig, dass man dem indischen Bauern, der gerade so seine Familie durchbringen kann, dass man dem nicht Verzicht predigen kann. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie können auch einem alleinerziehenden Vater in Marzahn nicht Verzicht predigen. Und man kann auch nicht jedem sagen, er möge doch bitte den Klimaschutz zu seinem täglichen wichtigsten Gedanken machen und eine Stunde vorm Regal stehen im Biomarkt, um zu sehen, was das beste Produkt ist. Wir müssen das Ganze strukturell und großskalig lösen und das bedeutet nicht, dass es nicht toll ist, wenn Leute auch selber was machen. Also wenn sie Vegetarier sind, wenn sie wenig Auto fahren, das sind alles großartige, wichtige Dinge. Wir können nur nicht warten, bis das alle von selber machen.
Letztendlich, das hatten wir ja auch schon in Sachen Ökostrom, geht es so ein bisschen um Konsumsteuerung oder Belohnung, kann man es ja auch nennen.
Kann man dann ja vielleicht auch schon mal was erreichen, oder? Das ist die große Frage, wie kriegt man den Übergang hin, wie kriegt man die Anreizstruktur so geschaffen, dass wir in diesen letztendlich erneuerbare Energienwelt gehen. Und das ist, das gibt's an, muss an vielen Orten gleichzeitig gemacht werden. Das Instrument, was wir in Europa jetzt seit langem haben und was wir reformieren müssen, was jetzt auch reformiert wird, aber noch weiter reformiert werden muss, ist der Emissionshandel. Und die großen, der funktioniert, das jeder weiß, oder jeder, der davon mal gehört hat, kriegt immer gleichzeitig gesagt, aber der klappt ja nicht. Ja. Und der klappt deswegen nicht, weil zu viele Emissionsrechte auf dem Markt sind, weil wir weil wir zwischendurch mal eine Wirtschaftskrise hatten. Also es ist sehr primitiv, so einfach ist es nicht, aber es geht in diese Richtung. Und das bedeutet, wir müssen jetzt verschiedene Sachen machen. Wir müssen einen ansteigenden Minimalpreis für CO2-Emissionen haben. Der muss also linear ansteigen mit der Zeit. Und wir müssen alle Sektoren, wirtschaftlichen Sektoren damit reinkriegen. Und das schafft dann eine Anreizstruktur, um langfristig die Strategien zu verändern, damit das anders produziert wird alles.
Okay.
Das ist die Lösung, die wir jetzt in Europa haben und die wir auch, also auch unsere Ökonomen, Herr Edenhofer natürlich, durchrechnen, durchdenken und auf das wir hier in Europa setzen, dass andere Länder können das anders machen. Kalifornien versucht einen Emissionshandel, China denkt intensiv drüber nach oder machen oder haben es schon beschlossen, da bin ich gerade nicht sicher. Und andere wollen eben eine Steuer drauf geben. Das sind wirtschaftlich ähnliche Effekte.
Gut, Herr Levermann, ich sage soweit vielen Dank. Ja. Es war sehr spannend und Ja, alles Gute für Ihre Arbeit.